Herzlich willkommen zurück zum Red Hat Summit 2024 und wir haben das ja letztes Jahr schon so ein kleines bisschen gemacht. Dieses Jahr haben wir gedacht, das, was letztes Jahr zufällig entstanden ist, könnte ja jetzt einfach zu einer wiederkehrenden Geschichte werden. Das heißt, wir sind gerade in einem, ich würde schon fast sagen, amerikanischen Kleinwagen unterwegs und uns das, die Umgebung rund um Denver nochmal ein bisschen genauer anzugucken und haben uns gedacht, warum nicht genau dabei ein bisschen den Summit zusammenfassen und ausklingen lassen. Oder Christian?
Das finde ich auch, das ist eine gute Idee, das hat letztes Jahr funktioniert, das wird auch dieses Jahr wieder funktionieren und gute Traditionen sollen wir ja beibehalten. Von daher schön, dass wir das einrichten konnten.
Ja, das Auto ist natürlich pickepacke voll in unserem kleinen Smart, passen nicht nur zwei Menschen rein, sondern wir haben hier 7 Menschen direkt mit an Bord. Wir fangen direkt mal mit dem Fahrersitz an. Der Niklas, moin.
Moin, was geht?
Niklas, was war so dein Fokus fürs Summit?
Ja, ich habe mich auf dem Summit hauptsächlich mit meinen Kernthemen beschäftigt, sprich Infrastructure Automation, Config Management und ganz viel rechts und links natürlich geschaut, was sonst noch neu ist und auch zum Teil mit in die Domain mit einfließt. Das habe ich mir so vorgenommen.
Danke dir. Kleiner Hinweis vielleicht noch für die Zuhörer, natürlich ist Safety First auch bei uns das Motto. Das heißt, während hier gefahren wird, sind natürlich beide Hände am Steuer, sondern wir haben einen weiteren Vordermann, der für das Mikrofon zuständig ist.
Genau, das bin ich, bin der Rainer. Mein Schwerpunkt ist eigentlich Automation, also Infrastructure Automation, auch für Kubernetes. Habe ich auch mir relativ viele Automatisierungsthemen auf der Summit angeschaut, aber auch viel OpenShift. So ist es eigentlich eine ganz gute Mischung gewesen.
Ja, dann sind auf der Mittelreihe der Christian und ich und dann geht's, was ist denn jetzt ganz hinten links auf der Fahrerseite? Der Jasper, wenn ich mich nicht recht entsinne. Ich sehe dich so schlecht von hier.
Wer spricht da? Ich wurde angesprochen. Ja, du musst schreien. Das ist ja, ein Stück weit hinten sitze ich. Genau. Jasper, ich war ja letztes Jahr auch bei der Summit und das war jetzt eine Fortsetzung mit dem Zertifizierungsprogramm für mich. Ich bin ja letztes Jahr mit dem Team von der Red Hat dicht zusammengewachsen. Letztes Jahr gab es ja einen Preis für uns und dieses Jahr durfte ich den Nachfolger sozusagen in Empfang nehmen, den Geng Cheng von der Sopra Steria aus Norwegen. Genau, den haben wir begleitet. Ansonsten durfte ich in einem Panel mit dabei sitzen mit dem Geng von dem Training und Certification Programm von der Red Hat. Da ging es dann um die Learning Subscription und grundsätzlich das Angebot von der Red Hat zur Training und Zertifizierung. Wie es den Kunden davon geht, wo die Trends hingehen, weil auch die Red Hat sieht da jetzt gerade viel Potenzial im Bereich Virtualisierung und AI. Der Markt schreit danach und wir haben natürlich, jeder hat Skill Gaps, Fachkräftemangel nennen wir das gerne. Und da stellt die Red Hat sich auch in dem Programm gerade auf. Ich weiß zum Beispiel, es gibt nächsten Monat eine neue Schulung und eine Zertifizierung aus diesem Bereich. Und sicherlich im Laufe des Jahres kommt da noch mehr. Also da bin ich sehr excited. Ich habe dieses Jahr selber gar nicht so viele Sessions gesehen. Ich trage gerne gleich ein bisschen was dazu bei, aber ich bin froh, ihr wart ja in Summe überall unterwegs. Dann gebe ich mal weiter an den Norris, der neben mir sitzt auf der kuscheligen Rückbank.
Norris hier. Ich war letztes Jahr auch auf der Summit in Boston und bin generell so mehr im Bereich Cloud-Architektur, verteilte Architekturen unterwegs, also auch Integrationsarchitekturen in dem Bereich. Deswegen war mein Schwerpunkt auch vor allen Dingen jetzt in dem Themenbereich so Serverless wieder, Service Interconnect, glaube ich, war es auch, und Apache Camel und Quarkus. In den Sessions Labs war ich auch drin, dazu dann später mehr. Natürlich, wie es sich auch gehört mittlerweile in diesem Jahr, AI Everywhere, habe ich mir natürlich auch gegeben. Und generell auch ein bisschen nochmal mit ein paar Red Hat dann ausgetauscht zum Thema Knative und Serverless, weil ich seit diesem Jahr auch glücklicherweise in dem Knative Upstream als End-User im Steering-Committee sitzen darf und da auch ein bisschen mitgestalten darf. Das ist ja so zu mir und dann gebe ich mal weiter an Nick, an Dennis.
Der Letzte in der Reihe, ganz hinten rechts auf der Bank. Dennis, ich war auch letztes Jahr auf der Summit und mich umtreibt hier vor allem weniger die 100% technische Schiene, sondern so die Mischung aus der Kundenstory und der technischen Sicht, denn auf der Summit hat man die Möglichkeit, von IKEA zu hören, wie sie automatisieren, von Singapore Airlines zu hören, wie sie irgendwelche Flugpläne und Mission-Critical Workloads für ihre Flugzeuge auf OpenShift laufen lassen und diese Stories zu hören, mitzunehmen, zu übertragen und die dann versuchen, auch für sich selber anzuwenden, das ist hochspannend an so einer Messe, an so einer Konferenz.
Ja, dann sind wir ja im Endeffekt bei Tag 0, würde ich sagen. An Tag 0, das war, was war denn das, Montag? Ja. Montag, oder? Tag 0 war Montag. Ja. Da war dann erstmal, ich würde sagen, Soft Opening. Die ersten Community-Events, ich glaube, das OpenShift Commons Gathering war da. Ich glaube, zum Thema Ansible war da bestimmt auch noch irgendwas so drumherum, richtig?
Genau, das Ansible Collab Event, formerly known as Ansible Community Meetup. Und das ging auch den ganzen Montag.
Ja, war noch jemand auf dem Commons Gathering?
Yep.
Dann würde ich doch mal sagen, fangt doch mal genau da an. Was habt ihr von da so mitgenommen?
Ja, was haben wir mitgenommen? Also es waren auf dem Commons Gathering waren auch schon viele Kundenvorstellungen, wie die OpenShift einsetzen, wie die das Ganze in ihre Infrastruktur integriert haben. Das war alles sehr, sehr high-level. Also die ja. sind nicht wirklich sehr tief eingestiegen in das Ganze. Also die haben wirklich eine Flughöhe gewählt, wo dann halt wirklich jeder irgendwie noch was mit anfangen konnte. Mhm. Von daher, ja. Also ich glaube, für die meisten war es wirklich sehr, sehr spannend, auch mal zu hören, wie kann ich wirklich meinen OpenShift-Cluster jetzt bei mir als Kunden dann auch wirklich einsetzen.
Ja, man merkt, dass viele halt gerade genau an dem Status sind. Ne? Jetzt so langsam geht es halt wirklich, wirklich, wirklich daran, Dinge produktiv in Containern irgendwo zu betreiben, weitere Workloads damit reinzubringen. Und da sind natürlich dann die Community-Austausch-Varianten sehr auf dem Entry-Level und darauf mitbezogen. Das wäre, glaube ich, auch einer meiner Tipps, wenn jemand gerade so früh in einem Stadium ist, da rein zu starten, dann sind die Community-Events wahrscheinlich das, was einem erstmal reinhilft. Aber wer da jetzt erwartet, dass da bis ins letzte Bit und Byte alles auseinandergenommen wird, das findet auf den Community-Events meistens erstmal nicht statt.
Genau, das ist beim Commons Gathering üblich so, dass die Red Hat da sehr gerne Use Cases sieht, um auch genau den Zuschauern oder den Besuchern dieses Events einen Einblick zu geben, was macht jeder mit OpenShift und dass man dann eben auch ins Gespräch dazu kommt. Da geht es sicherlich auch darum zu zeigen, dass das Produkt gut ankommt. Und ja, es ist ja ein Community-Event, von daher hängt es ja auch davon ab, dass da Individuals kommen mit ihren eigenen technischen Themen und die dazu beitragen. Und es ist jetzt kein Geheimnis, dass jede Firma sich da gerne platziert mit ihren Projekten und so weiter. Und ja, es ist ja ein lebender Organismus, so eine Community. Ja. Ich war ganz froh, da auf der KubeCon meinen Talk zu OpenShift und WebAssembly reinmogeln zu können in die Agenda. Da habe ich tatsächlich auch positives Feedback zu bekommen, aber das ist dann eher eben selten. Ja.
Nick, kannst du das vom Eindruck her bestätigen von der Ansible-Seite?
Ich muss sagen, teils, teils. Also klar, dieses Use Cases zeigen und zu zeigen, was andere Kunden für Probleme gelöst haben mit Ansible, war auf jeden Fall auch Teil vom Ansible Collab. Aber es wurde auch spezifisch tatsächlich auf die Upstream-Projekte eingegangen. Und es gab zum Beispiel auch eine Session von drei der Hauptmaintainer von AWX, was ja dann quasi der Ansible Controller ist. Und das war sehr cool, weil das sind im Grunde genommen sechs Personen, die das Ganze umsetzen und programmieren von Software Engineering Seite. Und die haben einfach mal so ein bisschen über die Zukunft von dem Projekt erzählt, was da jetzt demnächst ansteht. Und man konnte halt auch, wenn man da irgendwie Input hatte, direkt mit denen quatschen und hatte Gesichter dazu und konnte die auch auf dem Rest der Konferenz quasi öfters mal abpassen.
Was ganz cool ist bei diesen Vor-Events wie dem Ansible Collab oder auch dem Gathering, ist auf jeden Fall, dass man da relativ einfach in den Kontakt mit den Produktleuten kommt, die direkt am Produkt selber arbeiten in den USA. Das heißt, wenn man jetzt irgendwie was mit Kafka macht oder Ansible oder halt auch OpenShift, trifft man dort eigentlich die Principal Product Manager direkt an und kann mit denen auch auf Detailebene dann eintauchen, wenn man jetzt sagt, okay, die Sessions, die Keynotes, die da sind, sind ein bisschen zu oberflächlich für einen. Kann man immer die Leute danach schnappen und dann im Deep Dive nochmal mit denen über bestimmte Themen reden. Das ist da sehr laissez-faire, würde ich sagen. Genau. Hm.
Ja, ich für mich muss sagen, ich habe deutlich mehr Andrang zu den Sessions gesehen, als tatsächlich Platz war an Tag 0. Also wir sind da in keinen Raum mehr reingekommen, da war überall Waitlist, was dann wiederum im Umkehrschluss bedeutet, wenn sich das bis nächstes Jahr nicht wirklich ändert, dass dann auch irgendwie die Talks schon an Tag 0 gestreamt werden, wo ich jetzt erstmal von ausgehen würde, dann die räumliche Infrastruktur und die Internetstabilität war so mittel, vor allem je weiter das so von der Hauptbühne dann halt wegging, weswegen das auf jeden Fall wichtig ist, sich vorher ein bisschen mit dem Schedule auseinanderzusetzen und sich schon locker 4-5 Wochen vorher einmal einzuloggen und sich die Sessions dann halt zu claimen. Dann kommt man da auch rein, aber über eine Warteliste reinzukommen, das war also zumindest für mich unmöglich und dementsprechend wäre das so mein Tipp, wenn ihr nächstes Jahr, und das ist vielleicht auch was wir jetzt schon erzählen können, nächstes Jahr geht's nach Orlando, also das Red Hat Summit zumindest, mal gucken, ob wir da auch hin dürfen.
Auch ein Tipp für die Agenda und so. Viele Sachen überschneiden sich, die cool sind.
Ja.
Da muss man also wirklich empfehlenswert vorher reinschauen und gut planen. Es gibt auch viele so Sessions, die nebenbei laufen. Das habe ich nämlich tatsächlich gemacht, mehr Labs. Die sind aber meistens so kürzer und dann halt in der Expo Hall gewesen. Und wenn man sich dann irgendwas parallel reinbucht, dann schafft man das gar nicht mit dem Laufen. Deswegen gut überlegen, will man wirklich mehr Keynotes und Sessions hören oder möchte man vielleicht mehr Hands-on machen und danach auch den Plan ausrichten, weil sonst ist man nur noch am Strampeln.
Genau, als Ergänzung vielleicht dazu, ich war letztes Jahr auch ganz viel in Breakout-Sessions und gerade wenn man ein Thema schon tiefer drin ist, ist das teilweise, da wird halt auch nochmal viel wiederholt. Und was ich dieses Jahr gemacht habe, dass ich bei ganz vielen Themen einfach mal zu den Ständen gegangen bin und wirklich halt da auch mit den Personen gequatscht habe. Und da wird einem tatsächlich auch sehr, sehr schnell und viel weitergeholfen. Entweder von Product Management oder halt von den Engineers, die dann am Stand abhängen und einem sehr gerne was erzählen.
Auf jeden Fall kann ich das nur so bestätigen. Also das Schöne wirklich an den Ständen ist, dass man sich auch mit ganz vielen Maintainern unterhalten kann. Auch wenn man dann nochmal ein bisschen tiefer irgendwo in die Technik einsteigen will, findet man da immer irgendeinen, mit dem man sich dann nochmal ein bisschen besser austauschen kann.
Ich denke, es lohnt sich auch einfach thematisch den Schedule durchzugucken und zu schauen, wer traut sich eigentlich zu welchem Thema sich irgendwo in eine Session oder auf eine Bühne zu stellen. Denn tendenziell sind das auch die Menschen, die sehr einfach greifbar sind und die auch keine Berührungsängste haben, einfach random mit einem über ein Thema zu reden. Wobei ich sowieso sagen würde, das Red Hat Summit als Red Hat sowieso als Open Source Company, das prägt natürlich auch irgendwie das Ökosystem und die Leute, die da sind. Auch wenn das manchmal insbesondere, wir sprechen ja auch hier meistens Deutsch und unser Englisch ist definitiv weit entfernt davon, perfekt zu sein.
How dare you to say this?
Ja, aber trotzdem ist es halt durchaus möglich, wenn ihr irgendwie LinkedIn oder so habt oder in der, ich glaube in der App ging auch irgendwie direkt was, dass du da Leute anschreibst. Einfach einen Namen raussuchen, anschreiben, irgendwo treffen, bisschen mit unterhalten und ich habe da eigentlich niemanden erlebt, der nicht Spaß hatte, genau daran eben Wissen weiterzugeben, Feedback zu bekommen, wie werden Produkte genutzt und natürlich ist auch drumherum immer einfach ein bisschen Zeit. Klar kann man davon ausgehen, dass gerade die viele der Leute von Red Hat, die so am Stand sind, dass die halt Standdienste haben, aber man darf halt nicht vergessen, da sind halt auch noch irgendwie ganz viele Leute drumherum, die halt auch tief in den Themen drin sind, wo man sich mal zusammensetzen kann, sich austauschen kann, das halt auch nutzen. Da würde ich halt sagen, überwindet euch, sprecht die Menschen an, das macht wirklich sehr viel Spaß.
Da muss ich auch nochmal einen Shoutout an die App geben und ich hoffe, das wurde noch nicht erwähnt, weil das Auto ist so lang, dass man die Leute vorne teilweise gar nicht hört. Die ist unfassbar gut strukturiert und lässt unfassbar gut zu schedulen, rauszusuchen, was man möchte. Du hattest es erwähnt, Enrico, Leute anzuschreiben. Man kann nach Firma filtern, man kann nach Hersteller filtern und das ist eine hervorragende Möglichkeit, um sich davor doch zu vernetzwerken und seinen Tag anständig zu verplanen. Haben sie gut gemacht.
Ja, das bringt uns dann im Endeffekt zu jetzt wirklich Tag 1, Eröffnung des Events. Und ich hätte gesagt, im letzten Jahr war die Meme-Dichte schon relativ hoch während der Keynote. Da hatte ich das Gefühl, das war dieses Jahr noch ein bisschen krasser. Wer möchte den Knaller zünden und sagen, was das Hauptthema war?
Ich habe da so eine leise Vermutung, dass es eventuell AI gewesen sein könnte.
Ja, also ich habe das Gefühl, seitdem GPT halt draußen ist, seitdem die breite Masse Zugang zu dem hat, was möglich ist, hat sich das natürlich immens weiterentwickelt. Modelle werden trainiert, es geht darum, dass AI mit auf in OpenShift reinkommt. Böse Zungen haben behauptet, dass deutlich mehr der Slides, die vorher bei Red Hat in Rot waren, jetzt in Blau sind. Was aber eigentlich auch logisch ist, dass natürlich auch die Produktportfolios von IBM und Red Hat weiter aneinander wachsen. Ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass das was Schlechtes ist, sondern eher im Gegenteil, dass das sich doch durchaus schon gegenseitig auch voranbringt.
Ja, also der Matt Hicks, der CEO von der Red Hat, hat mich vor einem knappen halben Jahr auf der Red Hat One in Wien mit der Keynote zum Denken gebracht, weil er hat gesagt, wir sind jetzt gerade in einer Zeit mit einer Chance, die vielleicht alle 10 Jahre, also jedes Jahrzehnt, vielleicht auch alle 50 Jahre nur auftritt, hat er gesagt. Und in einer Kunstpause hat er gesagt, AI. Da habe ich mir gedacht, okay. aber Red Hat ist keine AI-Company. Und ein halbes Jahr davor nochmal, also jetzt letztes Jahr auf der Summit, haben sie ja OpenShift AI angekündigt und dann auch jetzt in den letzten Monaten auf den Markt gebracht. Das ist mittlerweile erhältlich. Das ist ja eine auf OpenShift basierte Plattform mit Jupyter Notebook, mit ganz vielen AI- und ML-Tools, um die zu hosten. Aber die Red Hat war bis dato nicht die Company, die eigene Modelle hat und so weiter. Und da haben sie sich jetzt mit der IBM zusammengetan. Man sieht es sehr gut an dem Hauptprojekt, was vorgestellt wurde. Denn letztes Jahr hieß es auch schon AI. So, und dann kam OpenShift AI. Aber so richtig gezündet haben sie es dieses Jahr mit wirklich einer Palette an Tools, mit einer klaren Vision, wo sie sagen, horizontal und vertikal ist das Produktportfolio jetzt von AI durchgesetzt. Das heißt, die bestehenden Produkte werden um AI erweitert. Da gab es einen Driver oder eine Dimension ist Lightspeed, was wir als Ansible Lightspeed kennen, also den Code-Assistenten, der Ansible Playbook schreiben kann. Und da wurde jetzt, ich erinnere mich noch von einem halben Jahr von der Red Hat One, auch gezeigt, sie bauen da gerade etwas mit RHEL Lightspeed und OpenShift Lightspeed, also auch irgendwelchen Chat-Assistenten in Red Hat Linux und im OpenShift, die einem beim Betrieb dieser Systeme helfen können. Das ist eine Achse, es gibt noch mehr Achsen. Es gibt eben auch dann neue Produkte. Wir können ja mal über das Instruct Lab sprechen und das ist nämlich auch so ein Beispiel, wie die Red Hat mit der IBM zusammenarbeitet. Ich habe mich da in den Repositories umgeschaut und da haben wir tatsächlich 50% Red Hat, 50% IBM, was ich so jetzt auch bei den Top-Contributern zuordnen konnte.
Ich meine, IBM tut da ja schon eine ganze Weile was. Ich glaube, so von den Watson-Chatbots, ich glaube, das erste Mal, dass mich das irgendwie mit betroffen hat, das war so 2017, 2018. Das ist also schon eine ganze Weile her, dass IBM da Dinge baut. Jetzt ist natürlich Chatbot auch irgendwie Sprachgenerierung, Verarbeitung dessen, irgendwie darauf antworten, sinnvolle Dinge tun. Das hat sich seitdem natürlich deutlich weiterentwickelt. Etwas, was mir sehr positiv aufgefallen ist, wo es dann natürlich auch ordentlich Applaus für gab, ist, dass Red Hat halt gesagt hat, okay, es gibt hier halt Modelle, die werden verwendet und das ist bei den Watson-Geschichten halt eher so ein lizenztechnisch, ich gebe Geld für ein Produkt und kann das dann halt nutzen, nach meinen Wünschen anpassen, aber dass wir wirklich über Open Source für AI sprechen, das ist also zumindest aus meiner kleinen, aus meinem kleinen Horizont etwas, wo ich denke, dass IBM, dass Red Hat das eben auch viel treibt. Das heißt, die Modelle, die da als Basis zur Verfügung gestellt werden, die werden jetzt unter der Apache 2 Lizenz veröffentlicht und das ist halt, finde ich, echt krass, ne? Also zum anderen ist dann natürlich auch irgendwie so ein AI-Modell eine Applikation. Du gibst Dinge rein, es kommt Output raus und das halt auch offen zu machen, nachvollziehbar zu machen, für andere auch nutzbar in der Community zu machen, das wird, denke ich mal, auch die Entwicklung daran nochmal von der Geschwindigkeit um einiges vorantreiben.
Ja, also ich habe ja früher bei meiner IBM-Zeit viel mit Watson gemacht und auch den Chatbots. Ich würde mal behaupten, damals war das alles viel mehr Richtung eher Predictive Machine Learning. Und damals gab es auch schon, also bei IBM hatte sehr, sehr viel Tooling und ich glaube immer noch in dem Bereich, auch im Enterprise-Bereich, wo man halt das Customizing sehr, sehr einfach machen kann. Also Knowledge Studio und halt auch diesen, ich weiß nicht, ob den immer noch gibt, aber diesen grafischen Editor, um Chatbots zu generieren und auch zu anzupassen. Und wenn das jetzt verschmelzt wird halt mit den generativen KIs und den Möglichkeiten, die jetzt auch im Instructor zusammenkommen, kann das ein sehr, sehr starkes Stack werden. Vor allen Dingen auch für also Enterprise, wo man dann wirklich alles selber in der Hand haben möchte. Da bin ich halt sehr gespannt, was IBM da noch in ihrem Bereich zu Watson, was von früher noch da in der Schublade liegt, neu wieder auskramt und quasi nochmal auffrischt oder aktualisiert mit den neuen Möglichkeiten, die es gibt. Das ist spannend.
Ja.
Ja. So meine 5 Cent vielleicht noch zum Instructor. Es macht halt auch das ganze Thema noch zugänglicher. Also so einfach sein eigenes Modell nochmal oder das Modell nochmal selber zu erweitern mit seinen eigenen Daten, das ist schon fancy. Also wie einfach das ist. Es ist einfach nur noch ein YAML-File, wo ich dann ein bisschen was reinkipp und kann dann eigentlich mein eigenes Modell nochmal erweitern, trainieren. Das ist schon cool.
Ich habe mir das in dem, das war tatsächlich auch sehr zugänglich. Da waren einige, also bestimmt irgendwie 30, 40 Laptops, die da rumstanden, wo man sich das Instruct Lab dann mal detailliert angucken konnte. Ich habe mir das ein bisschen anders vorgestellt, ehrlich gesagt. Also ich dachte halt, okay, das ist halt irgendwie ein riesen Ding so, wo du irgendwie magische Dinge drin tust. Aber im Grunde kann man sagen, es ist halt erstmal ein CLI-Tool. Was mir erlaubt, auf eine Art Basismodell zuzugreifen und dann meine eigenen Dinge damit zu erweitern. Auf der Bühne wurde das ein bisschen damit erklärt, hey, du hast halt ein Modell, das kann halt rechnen, plus, minus, aber wenn du jetzt Multiplikation, Division mit dazu bringen möchtest, dann würdest du Informationen bereitstellen, die dieses Modell dann, um diese dieses Modell dann erweitert wird. Und das passiert dann über halt ein Command-Line-Tool, ein paar Input-Output-Formate und dann kann ich das halt danach für meine Applikation, für meine Pipeline, für was auch immer ich das halt brauche, weiterverwenden. Was ich dabei besonders interessant fand, ist, dass sehr viel des Toolings mit Podman integriert läuft. Und mir ist aufgefallen, die Laptops, die da standen, die hatten das WLAN aus. Und das fand ich nochmal beeindruckender, dass eben dieses Erweitern der Modelle, dieses Dinge dort machen, offline möglich war und direkt auf den Laptops, die da standen, eben halt war. Klar, wenn ich jetzt immens viele Daten da reinfütter, dann kann ich mir auch vorstellen, dass da so eine CPU ein kleines bisschen heiß läuft. Aber dieses lokal damit arbeiten, das ist halt was ich absolut wild finde. Denn ich habe vor, weiß ich nicht, als GPT gerade rauskam, da kam ja relativ kurze Zeit später Llama, was dann von Meta kam. Das hat man dann nochmal gespickt mit Alpaca, was dann angereichert war um die Dinge von GPT. Und wenn ich dem eine Frage gestellt habe und das auf einem Xeon mit 24 Kernen und 48 Threads gemacht habe, dann hat er schon so seine 30, 40 Sekunden gerödelt, bis der auch in der Lage war, was zu liefern. Und dass ich das heute, also dass das noch weiter optimiert wurde, sodass ich mit kleineren Modellen eben auch auf dem Laptop ein durchaus zufriedenstellendes Ergebnis hinkriege und dann die Modelle da auch noch Open Source sind und ich die erweitern kann, das ist absolut mindblowing, was da halt so passiert.
in der Keynote wurde ja auch darüber gesprochen, AI-Modelle zu demokratisieren. Und ich glaube, das ist sehr nobel und da freue ich mich auch, dass Red Hat da die Initiative ergriffen hat, ja. Weil Red Hat mit den letzten 20 Jahren und Open-Source-Erfahrung mit diversen Produkten natürlich da auch eine ganz andere Firma ist, die dahinter steht, als wenn das jetzt ein Startup wäre. Und das, glaube ich, dem ganzen Thema um AI und auch Zugänglichkeit darum, abseits von den Big Playern auf jeden Fall, dem sehr, sehr gut tun wird in Zukunft.
Ja, also das Einzige, was ein bisschen zwischen den Keynotes und den Labs so ein bisschen unterschiedlich ist, ist, was in den Keynotes versprochen wird, von was Instruct Lab ist und was es dann wirklich ist, ist ein bisschen, wenn man schon mal was mit KI gemacht hat, ein bisschen auseinander, weil eigentlich ist Instruct Lab erstmal ein Tool, um Daten zu kurieren, ja, für das Feintuning dann der Modelle. Und ich habe dann auch mit den Researchern gesprochen, die das gerade entwickeln, teilweise mit IBM ja zusammen. Und es gibt eigentlich so drei Kategorien. Also so ein Large Language Model funktioniert dann nach Sprache. So. Das heißt, wenn wir was Neues dem Large Language Model beibringen wollen, dann müssen wir dem Large Language Model prinzipiell eigentlich Sprachbeispiele beisteuern. Und die Red Hat hat einfach in diesem Instructlet überlegt, wir können eigentlich solche Sprachbeispiele in drei Kategorien unterteilen. Einmal Wissen, dann einmal Grundkenntnisse, also Grundskills und einmal so, ich sag mal, Fachskills. Und was einfach ist, ist so Wissen beizubringen, damit das LLM zum Beispiel einen neuen Wissensstand kriegt. Das haben sie mit einem Beispiel hier, zum Beispiel GPT ist ja 2021 ein Cut-Off. Wenn man jetzt irgendwie, sagen wir mal, einen Chatbot braucht für Support, für OpenShift und man kriegt neue Doku von 4.16 oder so rein, dann kann man das in das Modell einbacken, sodass es dann auch diese Fragen beantworten kann. Das hat man in dem Instructlab übrigens dann genauso gemacht. Man hat dann nämlich die erst gefragt, was ist Instructlab, dann hat das irgendwas halluziniert, dass es irgendwie so ein Bildungstool ist, hat man das nachtrainiert und dann wusste es auf einmal, was Instructlab ist. Also dieses Einbacken von Wissen. Die Sachen, die dann schwieriger sind, in einem Large Language Model beizubringen, sind so Skills. Da gibt es so Grundskills wie Mathematik, zum Beispiel Grundskills, ja, Mathematik vielleicht noch, Grammatik erkennen und auch verbessern. Und dann gibt es so Fachskills wie, ich schreibe meinen Blog oder schreib mir Code oder ein Ansible-Playbook. Und solche Grundskills, also diese ganzen drei Kategorien versucht man jetzt mit dem Instructlab quasi Open Source zu kurieren, dass jeder was beitragen kann und diese Daten dann auch gleichzeitig für seine eigenen Modelle nutzen kann, um halt solche Modelle wie Mistral oder so auf ihren bestimmten Use Case fein zu tunen. Und man kann natürlich auch rauspicken, ich brauche den Skill, vielleicht das Wissen und kann dann sehen, wer hat alles damit was gebastelt. Im Instructlab selber ist aber nicht das Speichern der Modelle vorgesehen. Das macht man dann immer nach wie vor über OpenShift AI oder Hugging Face. Da ist gerade ein Pitbull oder so, der aus dem Fenster schaut. der hat ein entspanntes Leben. genau, aber das zum Instructlab. Also es geht eigentlich erstmal um Wissen sammeln, Daten sammeln und dann die auch zu kurieren mit der Community zusammen und daraus dann ja, geniale Modelle zu generieren, die auch open sind und auch mit den proprietären Modellen konkurrieren können, hoffentlich bald.
Apropos genial, wenn ihr gerade mal vor einem Rechner sitzt oder euer Handy in die Hand nimmt und einfach mal das Instructlab Logo googelt oder DuckDuckGo oder so, dann werdet ihr dort etwas sehen und Christian hat so wie beim letzten Jahr ein paar Insights dazu bekommen.
Ja, also ich habe wieder Maureen getroffen. Grüße gehen raus, die uns ja letztes Jahr schon total tolle Stories zu dem Logo oder zu den Logos, an denen sie beteiligt war, erzählt hat. Und die Story von dem Instructlab-Logo, also für diejenigen, die jetzt kein Bild vor Augen haben, da ist halt ein Welpen mit einer, naja, Nerdbrille würde man sagen, stereotypisiert, und einem Buch in der einen Pfote und in der anderen Pfote ein Stift oder irgendwie sowas. Und die Hintergrundstory ist halt, dass es in Kooperation entstanden ist mit IBM und dass in dem Team wurde eine sehr, sehr starke Vorliebe für Labrador-Welpen entwickelt. Und daraus ergibt sich natürlich dann ein Lab, einmal im Sinne des Labors, in dem man Dinge entwickelt, was ja der Use Case dieses Tools ist, aber natürlich auch die Abkürzung für den Labrador-Welpen. Und das ist halt wieder so ein kleines, süßes Detail, dass wenn man das halt gehört hat, dann ist das einfach, dann kann man es nicht mehr ungesehen machen.
Dazu ergänzend kann man sagen, dass es auch Welpen auf der Konferenz gab.
Oh ja.
Das ist einer der most random Facts. Das waren leider keine Labrador-Welpen. Ich meine, es waren Schäfer?
Shepherds.
Shepherds, ja. Deutsche Schäferhunde. Falls jemand da genaueres was zu weiß, ich weiß nur, sie waren unfassbar süß. Ja. Man konnte sie anschauen und streicheln. Und war, glaube ich, für einen guten Zweck vom Denver Dog Park.
Genau.
Konnte man adoptieren, spenden und sowas. Auch eine sehr nette Idee, um die Konferenz aufzulockern.
Ja, das war so, du hast dann halt, also es war so ein kleiner abgegrenzter Bereich im Endeffekt. Da konnten dann immer so zwischen 5 bis 10 Menschen sich in diesen Bereich reinsetzen. Ich hätte jetzt gesagt, alle 5 Minuten wurde dann da halt durchrotiert. Und dann hast du dich halt hingesetzt und darauf gewartet, dass die süßen Bauwies dann halt irgendwie zu einem hinkommen und dann kommt man die mit denen halt ein bisschen spielen. Ich finde es auf der einen Seite cool, manchmal sind aber Menschen auch einfach ein bisschen drüber, das ist ja mir auch da aufgefallen.
Ich liebe aber auch, dass Dennis das so als Sidefact gedroppt hat, nicht so, dass Dennis und ich als erstes in der Reihe gestanden hätten. Also.
Ja. Nee, das ist schon, finde ich schon cool, sowas oder so ein bisschen was anderes in so Konferenzen auch mit reinzubringen, als jetzt nur irgendwie die Stände und das, was da passiert. Also da war auch für, weiß nicht, so eine IT-Messe auch total, ungewöhnlich, würde ich fast sagen. Etwa 50% ist übertrieben. 10% der Messefläche war gar nicht mit Ständen besetzt, sondern da gab es ein Pickleball-Spielfeld. So, und dann konnte man da halt Pickleball spielen. Also man hätte auch irgendwie bestimmt nochmal 10 Stände hinstellen können und irgendwie Sponsoren suchen können. Das finde ich schon cool, dass da auch sehr darauf geachtet wird, dass man da jetzt nicht nur dieses krasse Business-Krams macht, sondern auch noch irgendwie, also das sind halt Menschen, die hier hinkommen, die haben auch andere Interessen, als jetzt nur sich das neueste Blech von irgendwem anzugucken oder halt die Produkte auszuprobieren, sondern einfach zwischendurch auch mal so ein bisschen runterkommen, auf andere Gedanken kommen und dann wieder rein.
Ja, Blech ist eine gute Überleitung. Ich fand den Cisco-Stand da recht interessant. Die haben da einfach so ein Modell gehabt von ihrem Blade-Chassis mit den Blade-Servern und das war halt so 75% Zoom-Faktor, ja, könnte man sagen, und das ist halt komplett 3D gedruckt gewesen. Und das habe ich wirklich erst bei näherem Hinsehen entdeckt, als mich auch jemand drauf angesprochen hat, weil der Rahmenriegel sah ein bisschen komisch aus. Ich wollte dann wissen, oder wir wollten wissen, was das für ein Standard ist, und dann meinte er so, ja, nee, es ist eigentlich nur 3D gedruckt. Und ich will nicht wissen, was das gekostet hat.
Er meinte, es war sehr, sehr teuer. Und falls ihr vorhabt, 3D-Modelle von UCS-Blades zu entwickeln und die als Ausstellstücke an die Cisco zu verkaufen, ich habe das Gefühl, da ist ein Markt für.
Also DDR6 basiert auf PLA.
Ja. Ja, dann würde ich sagen, schließen wir mal den ersten AI-Part ab. Spoiler Alert, das wird nicht das letzte Mal irgendwie mit Thema sein. Mhm. Das Instruct Lab ist, glaube ich, das, was am meisten dabei hilft, irgendwie mit diesem Workload, AI als Workload irgendwie umgehen zu können, das mit zu formen und zu gestalten. Was anderes, was ich jetzt nicht erwartet hätte, ist was dich, Christian, dann wahrscheinlich noch mal mehr anspricht, dann die RHEL oder das RHEL AI. Daddy, das RHEL AI?
Dem habe ich gehört.
Dem RHEL AI.
Dem RHEL AI. Also im Wesentlichen, wenn ich es richtig verstanden habe, geht es da um so eine Enterprise-Ready-supportete Version von Instruct Lab, oder dahin könnte es gehen. Das ist natürlich alles, steht noch in den Sternen geschrieben und ist noch recht neu. Das kann sich natürlich noch ändern, aber im Wesentlichen geht es halt eben darum, man nimmt ein Granite Language Model, das ist wohl eins der größeren bekannten Modelle, wenn ich da richtig informiert bin. Und das ist ein bootfähiges RHEL-Image, was auch containerbasiert ist, da komme ich auch gleich nochmal drauf zu. Und das ist eben die Basis, um KI-Modelle einfach benutzen zu können. Das heißt, es ist dann so eine Instant-on-Geschichte, die ich einfach bereitstellen kann. Denn wenn ich mich jetzt mit KI-Modellen beschäftige, und dann habe ich vermutlich kein Interesse daran, in irgendeiner Art und Weise RHEL-Maschinen wo zu installieren, zu konfigurieren und dafür sicherzugehen, dass die so laufen, wie ich es gerne hätte, will vielleicht auch nicht unbedingt mich bei irgendeinem Cloud-Provider damit auseinandersetzen, wie ich meine Subscription da reinbringe und das ordentlich konfiguriere. Das ist halt einfach zu benutzen, anzuschalten, und dann kann ich da direkt meine Modelle draufwerfen. Das ist so der Hintergedanke dabei.
Vielleicht noch zu dem Dings für die Zuschauer oder Zuhörer. Dieses Granite-Modell ist von der IBM, und ich habe ja vorhin gemeint, es gibt ja diesen Datensatz, den man da kurieren kann, also Wissen, Grundskills und Fachskills. Und dieses Granite-Modell ist eigentlich das Lehrermodell. Das heißt, es nimmt diese Daten und wenn man dann sagt, ich möchte Mistral damit trainieren, dann ist Granite das Modell, das diese Daten nimmt und dann Mistral quasi anfragt und sagt, hey, hier sind die Daten, gib mir mal eine Antwort und prüft dann gegenüber dem Dataset, ob die Antworten dem entsprechen mit dem Score. Ne? Und dann ja, ist Granite eigentlich der Lehrer und Mistral in dem Fall der Schüler und am Ende kommt dann ein super cooles Modell raus, das eine sehr hohe Accuracy hat. Das ist das Ziel von dem InstructLab.
Was man bei RHEL AI noch anmerken kann, und das ist jetzt hier so das nächste Thema, das sich da anschließt, ist der, und das war eigentlich so mein Highlight, also wir verlassen kurz mal die AI-Ecke, die werden wir sicherlich gleich nochmal betreten, der Image-Mode for RHEL, der ist in dem Kontext auch erwähnenswert. Und da geht es halt eben einfach darum, dass man so ein RHEL als bootfähigen Container oder als Container-Image hat, über ein Tool, das sich BootC nennt. Das kommt eigentlich aus der Fedora-Ecke. Und das soll halt eben einfach die Benutzung und Wartung von RHEL einfacher machen. Das, was ich gerade schon kurz angerissen habe, das ist so ein Thema, da wollen sich die meisten nicht so mit auseinandersetzen. Und das Schöne dabei ist halt eben, dass das ja eine Technik ist, die schon etabliert ist. Also wir alle haben schon mal mit Docker gearbeitet, haben vielleicht einen Podman auch schon mal benutzt, irgendwo vielleicht auch einen Helmchart schon mal gesehen. Man könnte also behaupten, das ist so eine Technik, die ist gekommen, um zu bleiben. Die hat den Hype-Train überlebt. Und die skaliert quasi, also von meinem Edge-Device, von meinem kleinen Armgerät bis hin übers Notebook, bis zum großen Cluster laufen Container eben überall. Und da ist es ja eigentlich schon konsequent, das halt eben auch für gängige Server zu benutzen. Denn so ein Container-Image, da habe ich so einen Container-File, da schreibe ich rein, was ich haben will, welches Base-Image ich gerne benutzen möchte, was noch installiert werden soll, wo vielleicht Files reinwandern sollen. Und das macht man ja heutzutage in aller Art in so einer CI/CD-Pipeline. Und das ist also ein Tooling, das kennen die meisten EntwicklerInnen schon. Und ja, so ein Red Hat Satellite kennen die vielleicht nicht und wollen sie vielleicht nicht benutzen. Das heißt, man gibt denen damit ein Werkzeug in die Hand, das eben aus dieser Pipeline so ein Container-Image rauspurzelt. Und das kann dann halt eben auf dem Laptop oder irgendwo in der Cloud benutzt werden. Und das ist quasi dann so ein Parallelprojekt zum klassischen RHEL. Also man spricht beim klassischen RHEL vom Package-Mode. Da hat man dann nach wie vor eben seine YAML-Repositories mit RPM-Files, die man eben installiert. Und eben in dieser Container-Welt den Image-Mode, der dann halt eben mit RPM-OS-Tree arbeitet für Kernel, Bootloader und die eigentlichen Applikationen, die packe ich dann in so ein OCI-Image. Und das wird dann beim Booten eben gestartet. Und das Schöne ist halt, so ein Update-Vorgang, der sieht dann halt einen Reboot vor. Und wenn danach meine Maschine hinüber ist, ja, dann boote ich ein altes Image und gut ist. Und das Schöne ist, das ist auch direkt im Grub-Bootloader enthalten. Mhm. Das heißt, ich sehe beim Booten dann, ja, okay, guck mal, du könntest jetzt das Container-Image mit diesem Tag booten oder du nimmst einfach den Bild aus deiner Pipeline von vor einer Woche und dann kann ich da einfach wieder zurückgehen. Und das ist natürlich schon sehr convenient und erinnert auch so ein bisschen an NixOS, muss ich sagen. Also ich weiß nicht, ob ihr schon mal NixOS in den Händen hattet, aber das kam mir dann doch schon sehr bekannt vor.
Ja, da schließt sich bei RHEL der Kreis, denn alles, was sie in den letzten Jahren so angefangen haben, an betriebssystemähnlichen Dingen, hatte ja mit RPM OS Tree zu tun. Also bei OpenShift mit der CoreOS-Architektur ist das schon lange so. Appliance-basiertes Betriebssystem mit genau den Eigenschaften, die du gerade beschrieben hast, Updates per Reboot. Wir haben als Logistikmechanismus für Updates und so weiter, haben wir nur noch Container-Images für das Betriebssystem. Das Device Edge ist vor ein paar Monaten auf den Markt gekommen. Das ist RHEL for Edge mit Microshift obendrauf, genau das gleiche Prinzip. Wir stellen ein Image her, was wird dann auf 10.000 Industrierechnern, die an einer Fertigungslinie stehen, drauf deployen können. Und auch nicht zu verachten, die Desktop-Systeme, Fedora, Christian, du weißt, wie die heißen, die haben ja mit Silverblue angefangen.
Genau, Silverblue, und das Neueste, was sie jetzt haben, ist Project Bluefin, was halt auf Silverblue basiert, ein wunderschönes Dino-Artwork hat, was auch thematisch sehr gut hier in die Region passt, aber das nur als Fun-Fact. Und halt eben auch dann, also wir haben es gesagt, es soll so stabil und so einfach zu benutzen sein, wie halt so ein Google Chromebook, aber ich will halt die vollständige Leistungsfähigkeit und die Funktionsvielfalt von der Container-Engine haben und habe noch Flatpak mit drin. Das heißt, da habe ich so ein Betriebssystem, das kann ich einfach nehmen, das kann ich neu deployen und das, was ich brauche, kann ich schnell zur Verfügung stellen. Und das sieht sehr reizvoll aus. Und wäre das WLAN im Hotel nicht so schlecht gewesen, hätte ich mir die 6 GB ISO schon einmal runtergeladen. Die gibt es nämlich für ein paar auserwählte Asus- und Framework-Laptops, aber eben auch für normale x86-Rechner. Und Apple Silicon ist auch in Arbeit. Also die Mobile Developer Workstation auf dem M1 oder M2, die ist auch in greifbarer Nähe bald.
Ja, also wir sehen, der Container, für den lassen sich immer wieder neue Anwendungsfälle suchen. Und mit dem BootC, das ist ja der Treiber des Ganzen, dieses RLAI, wir booten in ein Container-Image rein und wir sind endlich dabei angekommen, dass ein Kernel in ein Container-Image reinkommt. Also das, was wir immer als großen Vorteil des Containers gesehen haben, das nutzen wir jetzt als Beschleuniger.
Ja, echt spannend. Also da werde ich auf jeden Fall nächste Woche mal ein bisschen mit rumexperimentieren auf einem meiner Testgeräte. Und da können wir auch schon mal darauf hinweisen, es wird natürlich nach dieser Episode nochmal Special-Episoden geben in den verschiedenen Feeds, also einmal bei Enrico bei Focus und DevOps und einmal bei uns bei Focus und Linux. Und da haben wir auch ein Interview mit mit Steph Walter geführt, den wir da auch nochmal ein bisschen befragen konnten. Und der hat einen sehr, sehr spannenden Vortrag gehabt, wo er das einmal geshowcased hat und auch so diese BootC-Kommandos gezeigt hat. Und das ist wirklich simpel. Also mit BootC-Upgrade kann ich ein neues Container-Image mir runterladen und mit BootC-Switch, NixOS-User wissen Bescheid, kann ich dann halt eben auch einfach mein neues Boot-Ziel festlegen. Und das ist schon, ja, das juckt schon in den Fingern. Also das möchte ich unbedingt mal ausprobieren.
Was ich daran eigentlich am schönsten finde, ist, dass dieses Ökosystem sich nicht davor scheut, einfach mal verschiedene Technologieansätze von anderen Projekten abzuknapsen. Ja. Das heißt, das, was wir jetzt grundsätzlich haben, um Sicherheit auch mit reinzubringen, um eine Reproduzierbarkeit in Systeme reinzubringen, auch was wir bei Container Images, die sind ja so in Layern aufgebaut. Ich habe einen Base Layer, packe dann meine Änderungen oben drauf, habe so ein Docker-File oder Container-File, in dem ich das dann im Endeffekt beschreibe. Und dann sage ich halt hier, bau mal, und dann baut er das. Was natürlich aber damit auch kommt, ist, wenn ich jetzt diese Sachen durch die Gegend schieben möchte, also sprich irgendwie mal einen Layer davon austauschen, upgraden möchte, ziehe ich halt nur den, was eigentlich ja effektiv auch nicht viel mehr Traffic, viel mehr Aufwand sein sollte, als das, was es eben bedeutet, wenn ich so ein Yum-Upgrade mache. Was damit aber noch dazu kommt, ist, dass ich nicht nur für den Transportweg und für die Einzelpakete eben eine Möglichkeit habe, Signatur mit reinzubringen, sondern ich kann natürlich auch auf der Layer-Ebene dieser Container-Images mit meinem Ökosystem dafür sorgen, dass die Dinge signiert werden, dass nur signierte Sachen eben auch konsumiert werden können, und kann da nochmal einiges an Absicherungen reinbringen. Und das mit dem neue Version kommt, und dann gibt es halt einen Switch auf eine neue Version von einem Container. Wenn das halt nicht läuft, gibt es ein Rollback. Kenne ich persönlich von meinem Home Assistant, das tut das nämlich genauso. Das sind auch alles Container-Images, die da reinkommen, und ich finde das halt mega geil, dass du halt sagen kannst, hey, egal, ich upgrade halt mal, und wenn es nicht funktioniert, dann habe ich halt wirklich ein richtig gutes, verlässliches Backup oder eben einfach diese Möglichkeit zurückzuswitchen zu einem vorher lauffähigen Stand, und das eben nicht nur auf Applikationen Ebene zu machen, also auf Container-Ebene irgendwo zu tun, sondern eben auch wirklich runter ins Betriebssystem das machen zu können. Also ich kann mich erinnern, wir hatten schon einige Projekte, wo wir solche Dinge in komplizierten Shell-Skripts irgendwas mit Systemd gelöst haben und dann diese Verbindung zwischen Betriebssystem und Container halt, also wo es halt wirklich nur ein, zwei Container und dann Appliance bauen und ab geht's, halt deutlich umständlicher umgesetzt wurden als das, was das uns jetzt als Möglichkeit bringt. Also es ist wirklich, ja, wer sowas halt baut, kleine Systeme baut, die ein, zwei Applikationen hosten, dass der Use Case ist, ey, voll super.
Ich denke auch, dass da mittelfristig schon der Weg hingeht. Also ich glaube, wir haben das ja gesehen, Container sind überall und wir wollen reproduzierbare Umgebungen, und diese Immutable Desktops, das ist jetzt ja auch kein Novo mehr. Also Jasper hat schon gesagt, CoreOS ist so ein Schlagwort in dem Kontext. Im OpenShift-Umfeld hat man das schon lange. Warum das Ganze nicht auch konsequenterweise auf Desktop-Ebene einsetzen oder auf konventioneller Server-Ebene? Einfach nur sinnvoll, weil das macht eben auch die Upgrades leichter. Und da fand ich auch am ersten Tag einen Vortrag recht interessant. Und da ging es um das Thema Fedora ELN. Und das ist so ein Projekt, das war mir bisher noch unbekannt, obwohl es das schon bedeutend länger gibt. Das ist hier so ein schönes Kofferwort. Das EL steht natürlich nicht für Enterprise Linux, sondern soll hier für El Niño stehen, also irgendwie so eine Mischung aus beidem, und ist im Wesentlichen so, dass, wenn einem CentOS Stream nicht schnell genug entwickelt wird. Also es ist ja Fedora 40 rausgekommen. Auch da haben wir ein Interview mit Matthew Miller führen können, das wir euch natürlich in einer separaten Episode zur Verfügung stellen. Und Fedora 40 bildet halt die Basis für das kommende RHEL 10, was jetzt auch in absehbarer Zeit rauskommen dürfte. Denn alle drei Jahre, hat Red Hat ja gesagt, kommen neue Major-Versionen. Das heißt, der Code ist jetzt hier dann eingefroren. Der wandert jetzt in CentOS Stream, und daraus wird dann irgendwann mal ein RHEL 10.0 erscheint. Das ist natürlich ein aufwendiger Prozess, muss man sagen. Also von 8 auf 9 hat das wohl 9 Monate gedauert, diese Codebase zu portieren und Änderungen nochmal vorzunehmen. Denn so ein Fedora ist natürlich, tickt schon anders als so einen RHEL. Ja, dann gerade so in puncto Features möchte man ja das ein oder andere vielleicht dann doch nochmal abschwächen. Oder eben andere Dinge einbauen, die relevant sind. Ja, und eben Fedora ELN ist halt eben genau dafür da, dass wenn ich jetzt als große Firma eben schon auf CentOS Stream setze und ich möchte da dafür Sorge tragen, dass meine Applikation mit am Release Day mit RHEL 10 läuft, dann muss ich natürlich meine Tests machen. Und ja, da kann ich Stream benutzen oder ich kann ELN benutzen, was halt eben eine Ebene vorher da ist. Und dann habe ich direkt die Möglichkeit, auf die Entwicklung mitzuwirken und eben Fehler zu entdecken und sie früh für alle zu beheben, bevor man da selbst reinläuft. Also konkret hatten sie da jemand von Meta da, der dann zusammen mit dem Stephen Gallagher von Red Hat beschrieben hat, wie sie das bei Meta einsetzen. Und die haben halt einfach in der Produktion CentOS Stream und fertig. Also da wird gar nicht drüber diskutiert, ob man da jetzt einen Downstream benutzt. Das ist auch so, im deutsch-konservativen Markt, ne, haben wir lange Diskussionen geführt, ob jetzt CentOS Stream überhaupt noch sinnvoll ist einzusetzen, ob das nicht irgendwie instabile Software ist. Und Meta sagt halt eben einfach, ja, CentOS Stream ist für uns Slow Rolling. Wir gehen halt lieber nochmal. Ja. Wir gehen halt lieber doch nochmal eine Stufe früher rein, dann können wir nämlich aktiv selbst mitgestalten, wie das Betriebssystem der Zukunft aussieht und dann auch passend auf Basis der Infos unsere Hardware sizen und kaufen. Das ist schon echt extrem interessant. Und CERN macht das ja genauso, also in der Schweiz, die setzen ja auch CentOS Stream ein. Fand ich sehr, sehr spannend und ich denke jetzt, Ende Juli hatten sie gesagt, dürfte CentOS Stream 10 raus sein. Und da können wir auch schon mal testen und gucken, wohin die Reise bei RHEL 10 dann geht.
Ja, das würde uns dann in Richtung Ansible bringen. Da hat sich für das neue AAP durchaus einiges getan. Wollt ihr da mal so ein bisschen drauf eingehen, was da so los ist?
Gerne, es hat sich einiges getan und ich werde behaupten, bevor ich nochmal in die Interne gehe, dann können wir eigentlich erstmal darüber reden, was die meisten Leute von der Ansible Automation Plattform zuerst mitbekommen werden mit der AAP 2.5. Und zwar hat sich die UI-UX-Komponente sehr, sehr, sehr stark geändert. Willst du da ein bisschen was drüber erzählen? Christian, du hattest eine Demo.
Ja, total spannend. Also ich habe zum einen mal einen Vortrag gesehen von einer der UX-DesignerInnen, die sich damit beschäftigt hat. Und also UX ist halt verbessert worden und die UI wurde konsolidiert. Also wer schon mal Red Hat-Produkte benutzt hat, sei es jetzt OpenShift, Red Hat Satellite oder was auch immer, dann kennt man das ja. Da ist so ein Framework, das nennt sich Patternfly. Und das sorgt halt eben einfach dafür, dass die Anwendungen alle ähnlich aussehen, damit man sich leicht zurechtfindet. Das war bei AAP irgendwie immer nie so richtig ganz der Fall. Also das sah schon so aus, aber es wurde halt hier und da immer mal noch was rangeflanscht gefühlt. Und gerade jetzt in der 2.4, wo wir ja auch Event-Driven Ansible mit reinbekommen haben, das ist dann halt so eine dedizierte Web-Oberfläche. Also das ist dann ein dedizierter Controller, auf dem das Ganze läuft. Und jetzt haben sie das Ganze halt so umgebaut, dass es halt modular ist. Das heißt, AAP kann ich ja entweder als Standalone installieren oder ich kann einen Automation Controller extern haben oder meine Automation, wie heißt das, wo also meine Galaxy, die ich selbst hoste, fällt mir gerade der Name nicht zu ein.
Automation Hub.
Automation Hub, dankeschön.
Das ja. heißt Private Automation Hub, ja.
Genau, das Automation Hub, ja, das ist eben auch noch eine Komponente, die man auslagern kann. Und ja, das ist jetzt halt, je nachdem, wie ich das Ganze aufbaue, habe ich dann unterschiedliche Menüpunkte auch. Und wenn ich halt eben nur ein Standalone-System habe, dann sehe ich da bedeutend weniger Elemente, wie wenn ich das volle Setup mit allen Komponenten habe. Das haben sie dadurch erreicht, dass jetzt eben, es gibt einen Gateway-Service, der hostet die UI und der erkennt dann halt eben, welche Komponenten ich habe und zeigt dann die einzelnen Menüelemente an. Da wird es dann auch einen supporteten Upgrade-Pfad dann geben von 2.4 auf 2.5. Also da dürfte sich architektonisch mal wieder was ändern. Und ansonsten, was haben sie noch gemacht? Sie haben halt das Feedback der Kundschaft eingearbeitet. Also ich kann mich auch daran erinnern, an so einer Survey mal teilgenommen zu haben. Und das ist echt eine runde Sache geworden, hat mir sehr gut gefallen. Ich habe eine Demo gezeigt bekommen auf dem Laptop eines Entwicklers. Ansonsten ist die UI jetzt mehr anpassbar, also so Dinge wie Zeit, Datum und wie häufig ich das Ganze refreshen will. Wenn ich jetzt so Links habe zu irgendwelchen Übersichten, wo man die letzten Runs zum Beispiel sieht, gefiltert nach sonst was, dann sind das jetzt im Prinzip Permalinks, die kann ich dann auch einfach intern im Team teilen und dann sehen das meine Kolleginnen eben. Und ganz wichtig, ich bin mir relativ sicher, ihr seht das genauso, wir haben jetzt endlich einen Dark Mode. Wichtig, oder?
Das ist ultra wichtig, also vorher war die AAP deswegen kaum zu benutzen.
Ja, ja, genau. Und deswegen, und das Schöne ist, wir müssen jetzt nur noch bis Juli warten. Da kommt nämlich die 2.5 raus. Und ja, weitere Versionen, da haben sie sich noch ein bisschen bedeckt gehalten. Aber ist natürlich klar, wenn jetzt erst die 2.5 rauskommt. Und man kann jetzt auch über die UI die Authentifizierung konfigurieren. Also so Dinge wie LDAP oder AD-Authentifizierung. Das musste man bisher über die API oder die CLI machen. Das geht jetzt auch komfortabel im User-Interface. Und da haben wir auch ein Interview geführt. Das gibt es dann auch nochmal als separates Special.
Da bleibt mir noch eine Frage. Neue Node-Count-Metrik wann?
Puh, gute Frage. Vielleicht hat Nick da ein paar Insights zu.
Da tut sich auf jeden Fall auch was. Wir haben da auch Gespräche geführt mit dem Product Management. Weiß ich aber an der Stelle nicht, ob ich da schon drüber reden darf, dementsprechend. Da wird was kommen, ja. Zu UI lässt sich vielleicht auch noch sagen, dass einmal halt die Konsolidierung der ganzen Plattformkomponenten, die sich ja viele gewünscht haben, um das auch als Plattform wahrzunehmen. Darüber hinaus hat man sich noch mehr Gedanken gemacht in Richtung, wer konsumiert diese UI denn? Das heißt, es wird auch verschiedene Rollen geben, dass unterschiedliche Personen in unterschiedlichen Rollen halt die AAP auch unterschiedlich sehen und unterschiedliche Inhalte sehen. Und das bietet diese modulare UI quasi auch. Auch mit vorkonfigurierten Rollen, dass wenn man die AAP vielleicht auch als Plattform betreibt, um anderen Teams das als Automatisierungsplattform bereitzustellen, dass diese dann auch nicht halt alles sehen, sondern nur wirklich auch das sehen, was sie auch wirklich brauchen und das nicht überladen ist.
One UI to rule them all.
Yes. Christian, du hattest den Update-Pfad so ein bisschen angesprochen. Genau, also die AAP 2.5 kommt jetzt ungefähr bald im Juli raus, ist jetzt, glaube ich, vorher schon in der Beta verfügbar. Und man hat allgemein auch angekündigt, dass die AAP nur noch jährlich rauskommen soll.
Aha.
Genau, das hat sich ja so ein bisschen rauskristallisiert, als es im November quasi keine AAP 2.5 gab. Die hätte ja theoretisch dann rauskommen sollen nach dem alten Update. Schema von zweimal im Jahr. Das wurde gekippt aus Gründen. Da können wir auch mal ins Detail reingehen. Viele Gründe davon sind halt vor allen Dingen, dass man halt Features erst shippen will, wenn sie halt wirklich auch dann produktiv und stable sind. Man kann aber trotzdem oft auch auf Beta-Pfade der AAP gehen, zum Beispiel für seine Dev-Instanz, um da an der Stelle quasi schon als Early Adopter an den Features mitzuwirken.
Ja, das ist doch ganz schön, also wenn OpenShift und Kubernetes 3-4 Releases im Jahr haben, dass man da noch eine entschleunigende Seite hat.
Oder eine beschleunigende Seite. Also die Idee ist halt auch, dass die großen Changes dann halt dadurch, dass man sich dann darauf eher konzentrieren kann und eher Feedback im Beta hat, da an der Stelle, also die Beta ist quasi ein Rolling Release, wenn man so will, dass quasi auch mehr Features in einen Major Release dann kommen.
Ja, oder halt einfach ein paar Technologien benutzen, die nicht so häufig geupdatet werden. Das ist hier so der Trick. Ja, so ein bisschen Legacy schadet nie.
Kommst du mir gleich noch mit Never Change the Running System?
Ja.
Oh Gott.
Apropos Never Change the Running System und Legacy. der AWX Quellcode, der ist ja jetzt wirklich seit 12 Jahren so gewachsen. Also AWX ist quasi das Upstream-Projekt zum Ansible Automation Controller, was so eine der Core-Komponenten von der AAP ist. Und da wurde im Community Day tatsächlich, was ich auch sehr interessant fand, angekündigt, dass man diesen Wulst an Code, der da jetzt in den letzten 12 Jahren angewachsen ist und der sehr, sehr viel supportet, dass man den aufsplitten möchte, um da halt auch schnellere Features entwickeln zu können. Heißt, das Ganze bewegt sich auch so Richtung Microservices und ein bisschen mehr eine bessere Architektur der Software hinzubekommen, was wiederum kehrtwendend auch heißt und auch von den Maintainern quasi gar nicht mal so indirekt, sondern sogar ziemlich direkt gesagt worden ist, dass man sich darauf leider einstellen muss, dass es, wenn man AWX nutzt, dass es jetzt in den nächsten Zeit, also 12 bis 18 Monate war so der angegebene Timeframe, öfters mal rappeln könnte und zu Problemen führen könnte, weil halt die Softwarearchitektur auch sehr, sehr stark umgebaut wird.
Wann kommt das zur AAP?
Das wird dann quasi spätestens mit den Major Releases zu der AAP kommen, beziehungsweise die AAP ist ja dementsprechend dann stable released, also wenn man im Beta-Channel, wenn man das in der AAP gegebenenfalls auch merken, könnte ich mir vorstellen. Aber in dem Stable-Channel, wenn man sich an die normalen Releases haltet und Patches, sollte man dann nichts von mitbekommen.
Ja, alles nachvollziehbar. Ich finde halt so ein bisschen problematisch, dass es dann so schwierig ist, AWX zu betreiben. Also AAP kann ich ja relativ einfach mit dem Ansible Installer und ich glaube sogar auch immer noch als RPM-Paket bekommen oder als Offline-Bundle. Und AWX zu benutzen wird natürlich immer schwieriger. Also es gibt, glaube ich, immer noch dieses AWX-RPM-Projekt. Zumindest habe ich da Sticker gesehen auf der Konferenz. Und ansonsten, wenn man aber AWX betreiben will, braucht man halt zwangsläufig irgendeine Kubernetes-Distribution. Das heißt, das kann halt ein Micro-K8S oder ein K3S oder was auch immer sonst sein, was man gerne einsetzen möchte. Und wenn man jetzt natürlich die Services noch weiter zerteilt oder aufbricht, dann wird es vermutlich immer ja noch Leute geben, die keine Containerplattform einsetzen wollen oder da noch nicht so viele Kenntnisse drin haben und für die wird es dann natürlich schwieriger.
Verstehe ich, aber muss ich dir in Stücken widersprechen, weil wenn du halt eine Applikation im modernen Software-Design betreiben willst, dann kommst du halt bei Microservices nicht drum rum. Und das ist halt das hat Red Hat vielleicht nie so gut kommuniziert, aber der Grund, dass es ja nur noch diese K8S-Installation gibt, ist ja, dass man schneller entwickeln möchte und dass man ja sowieso diese Container-First-Strategie hat und dass das ein immenser Aufwand ist, dass halt quote-unquote dann halt für RPM oder für andere Installationsmöglichkeiten, die es noch für die AAP gibt, wo wir ja mittlerweile, keine Ahnung, sehr, sehr viele aufzählen könnten, von IBM Set zu irgendwie Containerized Installation, was dann aber doch auch nicht ganz OpenShift ist, dass das ja auch echt viel Aufwand ist, das an einer Stelle zu bauen und das halt für ein Community-Projekt nicht stemmbar ist. Also ja. So Richtung Application Modernization verstehe ich das absolut.
Also man muss mittlerweile, glaube ich, auch einfach ein Bandmaß halten, Containerplätze verdichten und um nicht am Leben vorbeizulaufen.
Irgendwo muss der Kran ja auch stehen.
Ja, ist wirklich so. Ja, nee, also ich kann das alles nachempfinden. Das klingt doch alles plausibel und ich meine, andere machen das ja auch. Das ist jetzt ja keine Strategie, die vor allen Dingen maßgeblich Red Hat verfolgt. Ich meine, nächsten Monat werden wir auf der SUSE-Con sein und auch da gibt es Entwicklungen in der Richtung. Also der SUSE-Manager, die eine der Kernapplikationen einer jeden SUSE-Infrastruktur, der wird in Zukunft eben auch containerbasiert sein. Also da führt kein Weg dran vorbei. Ich glaube, das zieht sich auch wie quasi der rote Faden durch die ganze Konferenz. Wir haben ja auch noch andere Themen gesehen, wie den Podman AI Desktop zum Beispiel und auch da war ja die Message klar, dass man eben auf Container setzt.
Wo wir über Installationsmöglichkeiten sprechen, vielleicht auch noch ganz interessant für einige Leute, die eine AWP-Infrastruktur betreiben. Das Ganze kommt jetzt auch als Containerized Installation, was im Grunde genommen heißt, dass dann halt das Look and Feel sich erstmal gleich anfühlt, also dass man irgendwie Services hat, die man mit systemd neu starten kann, aber dahinter befindet sich dann nicht mehr ein RPM, sondern halt wirklich ein Podman Container. Was diesen ganzen Update-Zyklus für die AWP natürlich auch vereinfachen soll und alle Synergien, die man da quasi rausschlagen kann, auch nutzen kann. Das heißt, das wird auch jetzt, das war schon in der Tech-Preview, das kommt jetzt auch sehr zeitnah aus der Tech-Preview raus und das Ganze kann man dann migrieren und nutzen und die Vorteile von Containern an einer Stelle nutzen, ohne dass man gegebenenfalls auch einen OpenShift-Cluster oder ähnliches braucht. Was habt ihr denn von Policy as Code mitbekommen? Ist das bei euch, wart ihr da in Sessions, ist da viel erzählt worden?
Ich fand das spannend, ja. Also wir haben ja beide in derselben Keynote gesessen und ich finde, das Wording ist ein bisschen irreführend. Also ich habe mich da auch mit ein, zwei anderen ausgetauscht, die das auch gesehen haben und dann dachten, naja, Policy klingt nach Security. Das heißt, naja, Ansible wird jetzt zum Security-Werkzeug und ich kann da Hardening oder sonst was machen. Das ist aber nicht notwendigerweise der Hintergrund dieser Sache, sondern es geht vor allen Dingen darum, also das Ganze versteht sich, soweit wie ich es verstanden habe, als AAP-Erweiterung, wo man eben sagen kann, ich habe hier meinen Workflow zum Beispiel, der mir jetzt meine Applikation um Webserver und Load Balancer erweitert, wenn ich da eine Need habe, was ja auch in die Richtung Event-Driven Ansible gehen kann. Also da gab es so eine Demo von einem fiktiven Versicherungsunternehmen und wenn jetzt halt eben hier Waldbrände sind, dann werden halt mehr Server hochgezogen, um die Anfragen der Versicherten bedienen zu können. Und da könnte ich dann zum Beispiel sagen, das hier ist der Workflow, der erweitert eben hier die Infrastruktur, der darf aber nur die folgenden AWS-Instanztypen benutzen oder nur folgende Collections, um Code auszuführen. Und wenn ich eben versuche, das zu missusen und zum Beispiel größere Instanzen bereitzustellen oder vielleicht eine falsche Collection zu benutzen, die ich nicht validiert habe, dann wird das eben auf AAP-Seite verhindert. Und das ist natürlich schon cool, gerade wenn man mal so guckt in Richtung Usability. Ich will ein möglichst einfaches Werkzeug für mein Team zur Verfügung stellen, auch das ist ja die Message, dass man nicht notwendigerweise alle Leute in alle Details einarbeiten will. Also wir haben ja auch mit Ansible Lightspeed eine Möglichkeit, Playbooks jetzt auch schreiben zu lassen. Und dann kann man halt eben auch Fehleingaben schon auf der Ebene erschlagen. Finde ich ziemlich praktisch.
Ist das nicht genau das eigentlich, was jetzt auch zum Beispiel Azure und AWS mit ihren Policies haben? Ich glaube, bei Azure gibt es diesen... Ich habe den Namen vergessen, aber wenn du bei Azure eine Ressource erstellst, kannst du in deinem Tenant auch solche Sachen einschränken, wie nur in EU West und so. Und das ist ja wahrscheinlich dann Red Hats Antwort darauf, wie mache ich sowas, wenn ich das, ich sag mal, agnostisch über verschiedene Plattformen hinweg managen möchte. Na?
Das Ganze soll das an der Stelle, glaube ich, nicht ersetzen, sondern das soll so ein bisschen halt das so Shift Left, dass das halt nicht erst auffällt, wenn man einen AAP-Workflow startet, der dann nach 3 Stunden fällt und dann irgendwie die Dev-Leute, die das Ganze ausrollen wollte, dann irgendwie enttäuscht sind darüber, dass so Policies aktiv sind. Also so Policies auf Cloud-Basis sollte man trotzdem immer noch setzen. Aber was man halt machen kann mit diesen Policy-Books, dass man diese Policies definiert und shippt firmenweit und dann quasi jeder auch in sehr einfachem Format im YAML auf Basis von einer Collection quasi weiß, welche Policies greifen denn. Und wenn man Ansible-Content schreibt, der gegen diese Policies verstößt, bekommt man das in seiner IDE dann auch direkt angezeigt. Mhm. Und wenn man das noch mit einer Pre-Commit-Hook koppelt, dann kann man diesen Code auch gar nicht committen und läuft gar nicht erst Gefahr, dass man das quasi hat. Das soll quasi diese Developer-Experience, da wird ganz viel drüber gesprochen, da sind auch ganz viele andere Ankündigungen noch in die Richtung gekommen, das soll das quasi streamlinen, ja.
Ich sehe das Ganze auch gar nicht so sehr stark als verhinderndes Werkzeug, was jetzt halt sagt, ja, hier, das darfst du nicht und das darfst du nicht, sondern ich denke mir eher, das bietet nochmal ein bisschen Möglichkeit, Governance- und Plausibilitätschecks früh mit einzubinden. Mhm. Also wenn du jetzt sagst, unser Standard sollte eigentlich sein, eine Applikation sollte sich über mehrere Availability-Zonen oder Datacenter erstrecken, dann kannst du halt mit sowas natürlich auch irgendwie dafür sorgen, dass, wenn du das nicht, also diese Convention nicht einhältst, dass du schon relativ früh in deinem Entwicklungsprozess merkst, oh, ich habe hier was vergessen. Und das nicht erst, wenn die Pipeline fällt, sondern schon, wenn die IDE dir sagt, hey, hast du eigentlich übrigens an das, das und das gedacht? Und das, finde ich, ist so, ja, von der Usability natürlich nochmal eine ganz andere Geschichte. Und sagen wir mal ehrlich, wenn man, egal ob es jetzt Container ist, ob es Ansible ist, ob es irgendwie Infrastructure as Code Dinge sind, in den meisten Organisationen arbeite ich zumindest so, dass wir einen Early Adopter Team haben, wo vielleicht Blueprints erarbeitet werden, die auf eine Großzahl der Applikationen übertragen werden, mit dem Zweck, dass die Teams, die dann danach das mit adaptieren können dürfen sollen, dass die dann eben Werkzeuge an die Hand kriegen, zu sagen, okay, das wäre unser Standard, so sieht der aus. Und der muss jetzt halt nicht mehr so aussehen, dass man sagt, guck mal, hier ist ein Playbook und jetzt machst du ein bisschen Copy-Paste und passt hier Dinge an, sondern du kannst halt sagen, hier, guck mal, das ist das Regelset, wie wir uns vorstellen, dass etwas aussieht. Und entlang dieser Governance oder Architekturüberlegungen und Empfehlungen kann sich dann eben deine Modulentwicklung oder deine Playbook-Entwicklung halt bewegen. Das finde ich schon eine sehr geile Sache.
Auf die Spitze getrieben hat das dann ein Beispiel aus der Keynote, was Christian auch schon erwähnt hatte, dass Ansible Lightspeed jetzt auch Playbooks komplett erstellen kann. Nicht nur das, Ansible Lightspeed kann auch quasi Content erklären. In dieser Keynote war quasi, dass Event-Driven Ansible ein Event feststellt, aber jetzt aus dem Windows-System. Und dieses Event quasi versucht, wie kann es dieses Event mitigieren? Und dann quasi ein komplettes Playbook erstellt auf Basis von Ansible Lightspeed, das dann auch direkt einfach durch diese Policy Books quasi überprüft. Also okay, ist da jetzt vielleicht ein Server Restart erfordert, dann darf dieses Playbook nur so geschrieben sein oder nur gescheduled werden, dass das in bestimmten Downtimes halt passiert. Und dann patcht das Playbook, was komplett automatisch erstellt worden ist und auch komplett automatisch in die AAP übertragen worden ist, innerhalb des Workflows, das Windows-System. Und es ist quasi wirklich so eine No-Touch-Sache, dass man wirklich mal sagt, man hat hier mal einen Use-Case, wo man AI wirklich auch gewinnbringend einsetzen kann. Und dann halt, das war sehr viel von Guardrails quasi, die Sprache, was ja bei AI auch an anderen Themen, eingesetzt wird, dass man die AI so ein bisschen einschränkt und das halt dann in Form von Rulebooks. Also nicht nur quasi ein Best Practice vorgeben für Leute, die so developen, sondern auch ein Best Practice vorgeben für auch AI-erstellten Content an der Stelle.
Ja, beeindruckend weiter. Also ich weiß halt nicht, ob ich das tatsächlich so in der Produktion einsetzen würde, so vollautomatisch generierte Playbooks für die Mitigation zu benutzen. Aber es ist natürlich schon was, was einen Eindruck macht. Also und darum geht es ja primär bei Keynotes. Zeigen, was die Technik hergibt. Inwiefern man das einsetzt, das muss man natürlich selbst entscheiden.
Christian, da bist du an einer sehr frühen Phase der Adoption und musst natürlich auch erstmal lernen, was die Technologie kann, um ihr dann auch vertrauen zu können. Das war sicherlich bei Ansible auch ein Schritt, den man mal gehen musste. Sorry für den Diss.
Ja, nee, hast du einen Punkt, ja?
Ja, es ist ja so, ne? Also wir haben wirklich viel Veränderung, die da irgendwie mit reinkommt. Viele neue Themen, vieles, was sich auch an den Methoden ändert, ne? Also wenn man jetzt überlegt, ich mache 20 Jahre irgendwie Linux, das könnte durchaus in dem ein oder anderen Lebenslauf drinstehen. Und jetzt fangen wir halt an, so mit Containerbauarten da eigentlich fundamentale Dinge umzustricken, die mal anders gedacht waren. Und es ist so eine Transitionsphase oder Transformationsphase da auch irgendwo drin. Und auch der ganze AI-Hype, und es ist ja jetzt nicht nur ein Hype, der irgendwie nichts bringt, aber echt einige Beispiele, die wirklich sehr interessant sind, was auch für mich so das Key-Takeaway ist. Also ich würde jetzt nicht sagen, jeder muss irgendwie Spezialist mit Modellen oder irgendwie sowas werden, aber ich denke mir, wenn meine Aufgabe daraus besteht, anderen dabei zu helfen, Applikationen auf eine stabile Plattform zu bringen und auch eine stabile Plattform bereitzustellen, dann war es in der Vergangenheit irgendwie erforderlich, dass wenn meine Kunden irgendwie Java machen, dass ich ein bisschen einen Plan davon habe, was brauchen denn so ein Java, um zu leben? Was ist an einem Node.js-Backend irgendwie dann doch anders als bei Go oder Rust? Das waren so Grundvoraussetzungen, wo ich jetzt nicht sagen würde, ich kriege in jeder Sprache irgendwie gut auf die Kette, was das alles so braucht, aber ich weiß halt, okay, Java, da brauche ich vielleicht auch irgendwo ein Artefakt-Store, da purzeln irgendwie Jars raus. Wenn das nicht funktioniert, gibt es irgendwie sowas wie einen Heap und so weiter. Das sind einfach Grundbedürfnisse, die das Ding als Runtime-Umgebung irgendwie braucht, als Eigenschaften hat. Und ich denke mir, das wird halt auch interessant, weil AI dann als Workload mit relevant wird und weil deutlich mehr Menschen dann verstehen müssen, wenn sie eben Plattformen dafür bauen, was hat denn dieser Workload spezifisch für Anforderungen da dran? Wie kriege ich den debuggt? Was muss ich da tun? Viel tiefer muss es, glaube ich, gar nicht gehen. Ist natürlich nice, wenn ich mit dem Instruct Lab oder so mir da Dinge angucken kann oder da auch mal Dinge durchspielen kann. Aber ich glaube auch nicht jeder wird da jetzt zwangsläufig zum AI-Experten werden müssen. Aber so ein bisschen was auf Plattformebene mitbringen zu können, zu wissen, was kann ich denn tun, wenn das Ansible Lightspeed immer nur Mist ausspuckt? Wie kann ich das dann, ja, weil vielleicht auch meine Umgebung ganz anders ist, ne? Also ich denke mal, die Modelle, die jetzt da sind, sind natürlich trainiert auf dem Content, der, das hatten wir jetzt auch mehrfach in den anderen Special-Episoden besprochen, dass da halt viel auf Basis dessen, was bei GitHub zu finden ist, was bei in der Galaxy zu finden ist, dass danach halt geguckt wird. Aber was ist denn jetzt, wenn ich irgendwo regulierter unterwegs bin und eine ganz eigene Implementierung für irgendwas Proprietäres, was ich bei mir im Laden halt habe und das Modell halt nicht erfasst, was ich eigentlich gerade von dem will? Dann kann das natürlich auch was sein, wo dann vielleicht aus der Perspektive Know-how gebraucht wird, um das dann wiederum anzureichern. Also ich finde das eine sehr interessante Geschichte und bin gespannt, was das so die nächsten 1, 2, 3 Jahre mit so Plattform-Admin-Skills irgendwie auch macht.
Ich grätsch da mal mit einem Aber rein bei dir.
Sehr gerne.
Weil ich glaube, das ist, also du hast ja vorhin mit den 20 Jahren Linux-Skill und so erzählt. Ich glaube, für uns jetzt in unserer Lage, wir gehen ja zu Kunden und sind ja meistens die Early Adopter, First Mover da und auch bei den Kunden an der First Mover-Geschichte, da steigen die Ansprüche doch, weil ich sehe das so, mit jeder neuen Technologie, die da reingezogen wird, erhöhen wir halt die Abstraktionsschicht. Das erlaubt halt dann den Entwicklern, super coole Sachen mit sehr wenig Know-how zu erledigen und die Produktivität enorm zu steigern. Aber irgendjemand muss ja diese Plattform aufbauen, das ist ja meistens dann auch unsere Aufgabe.
Total.
Und ich glaube, die Anforderungen da an diejenigen, die so First Mover sind, die werden dadurch nicht weniger, weil nehmen wir mal Container, das sind ja am Ende nur Prozesse. Wenn ich das richtig machen will, muss ich trotzdem verstehen, was C-Groups sind, wie Linux Namespace funktioniert oder wie zum Beispiel ein Subnetz geschnitten wird, ne, wenn ich OpenShift deploye und solche Sachen. Das heißt, dieses Wissen ist alles verzahnt und wer auch immer dann diese ganzen Stacks zusammenschustert, damit der Entwickler da sagen kann, boah, ich kann jetzt meine AI in meinen Container reinballern und kriege dann jetzt einen super coolen Service für mein Enterprise hin. Wer auch immer diesen Stack zusammenschustert, der braucht ein sehr viel umfassendes Wissen. Das fängt bei Kafka und Datenintegration an, Big Data Sachen, Microservices, Deployment-Möglichkeiten, MLOps, DevOps und ich glaube, da dreht sich ja auch die Messe drum, genau solche Leute abzuholen. Und Tools wie Ansible sollen das ja auch standardisieren. Deswegen gibt es ja auch das Instruct Lab, damit das auch standardisiert werden kann. Mhm. Und diejenigen, die das zusammenschustern, hoffentlich dann sich alle einigen können, wie man das macht und nicht wieder 1000 verschiedene Lösungen entstehen, die proprietär sind. Ne?
Ja, ich glaube, das Problem von der öffentlichen Darstellung, gerade so auf Keynotes, waren in der Vergangenheit immer so, was kann künstliche Intelligenz für DevOps tun? Aber es wurde selten darüber gesprochen, was kann DevOps für künstliche Intelligenz tun in einem Workload, um das jetzt mal auf eine Metaebene zu bringen. Und ist der Personenkreis, der diese Workloads dann auch integriert? Das wird halt auf DevOps hinauslaufen. Deswegen muss ich auch immer schmunzeln, wenn mich jemand fragt, ob ich Angst habe, dass mein Job wegautomatisiert wird. Ich glaube eher, dass auf uns alle noch mehr Arbeit zukommen wird. Ja. Und das, das Kind muss man, glaube ich, mal beim Namen nennen. Und dann aber auch als Early Adopter sowas wie Ansible Lightspeed nutzen, um AI in diesem Prozess, AI bereitzustellen, halt auch irgendwie usbar machen.
Ja. Der Vollständigkeit halber kann man noch erwähnen, dass es neben Ansible Lightspeed jetzt auch OpenShift Lightspeed gibt. Da gab es auch eine Demo, wo man so einen Chat-Assistenten gesehen hat, der dann eben Fragen beantwortet hat. Also wenn ich dann reingeschrieben habe, meine Applikation, die skaliert hier nicht so, was kann ich denn machen? Und dann gab es da verschiedene Sprachmodelle, die man auswählen konnte. Die haben dann eben unterschiedliche qualitative Antworten geliefert. Also auch da kann man wieder die Informationen, die man selbst vielleicht aus einer eigenen Knowledge Base trainiert hat, mit reinbringen. Und für mich eher kam das sehr überraschend, dass es halt eben auch ein RHEL Lightspeed geben soll, vermutlich dann so als Zusatzoffering für das Red Hat Insights, wo ich dann halt eben auch so ein Interface habe, um dann eben meine Systemadministration darüber zu vereinfachen. Also da schreibe ich dann rein, installier mir doch mal bitte hier Nginx auf diesen Servern und dann wird das halt eben vorgeschlagen, wie das umgesetzt werden könnte und kann dann auch auf Mausklick ausgeführt werden. Ich finde, der nächste logische Schritt ist dann Lightspeed oder halt einfach Red Hat Satellite Lightspeed. Da bin ich mal gespannt, ja, also um auch da nochmal die Brücke zu schlagen. Wir haben jetzt viel über Container geredet, aber natürlich gibt es auch nach wie vor noch ein Need für klassisches Patch-Management mit Red Hat Satellite. Das war jetzt relativ leise tatsächlich. Während der Konferenz, da hat man nicht so viel dazu gehört. Und da bin ich aber mal gespannt, ob es da auch bald was Neues gibt. Also den Satellite 6.15, der ist erst veröffentlicht worden. 6.16 dürfte somit schon in Entwicklung sein. Und da gibt es bestimmt nächstes Jahr auch wieder irgendeine Erweiterung, die in Richtung AI geht.
Ja, ich meine es tatsächlich auch ganz genau so. Ne? Ich denke nicht, dass aus jedem, ich kann halt eine gute Plattform für Java bieten, auch ohne, dass ich bis ins Detail verstehe, wie die Business-Applikation implementiert ist. Und das sehe ich da halt auch so. Man muss die Architekturen verstehen, man muss wissen, an welchen Stellen man irgendwie ansetzt, um irgendwie sowas machen zu können. Aber natürlich kommt hier eine weitere Disziplin mit zu, ein weiterer Workload. Das wird, glaube ich, interessant. Was daraus dann wieder entsteht. Und ich habe jetzt auch nicht die Angst davor, arbeitslos zu werden. Ich habe einige kennengelernt, die gerade am Anfang ihrer Karriere sind. Da wird uns zumindest häufiger auch gespiegelt, dass Menschen, die gerade irgendwie in DevOps oder in IT oder sowas reingehen, dass sie halt auch hier mit zuhören, auch wenn irgendwie ein Modell, was und das muss man halt irgendwie sehen, so ein Modell ist die Zusammenfassung des Know-hows von ganz, ganz vielen unterschiedlichen Menschen. Natürlich wird das in der Lage sein, etwas schneller zu beantworten, wie ich es denn jetzt anstelle, irgendein Paket auf einem System, was ich vielleicht noch nicht selbst durchdrungen habe, zu installieren. Aber das zu wissen, wie es dazu gekommen ist, diese ganzen Sachen drumherum, sind halt auch wertvoll. Oder das auch kommunizieren zu können, mit Menschen arbeiten zu können, das sind halt auch alles Dinge, die sind echt schwer abzunehmen.
Stimmt, und im Nachgang fragt man sich ja immer, woran es gelegen hat, wenn man gemeinsam dran arbeitet.
Das sowieso, ne? Also das hatten wir in der ersten Episode rund zum Thema Kommunikation schon. Da ist so viel, was da drumherum noch gemacht werden muss und gar nicht anders geht. Also von daher keine Angst, ruhig mal ein bisschen ausprobieren und machen. Ja, und so langsam nähern wir uns jetzt hier dem Ende unseres Roadtrips. Wir sind auf dem Weg von Denver in die Rocky Mountains. Ich habe mir vorher über Rocky Mountains, so, also den Namen davon, überhaupt keine Gedanken gemacht und muss sagen, ich verstehe jetzt, warum das so heißt. Es ist nämlich echt sehr steinig hier. Und würde gerne die Roadtrip-Episode für dieses Jahr, für dieses Red Hat Summit nochmal mit euch abschließen wollen, mit eurem Highlight rund um Denver und ja eure Erlebnisse, die ihr hier so auch rund um die Konferenz noch so mit hattet.
Dann fange ich vielleicht am Steuer mal an. Also neben den ganzen vielen lieben KollegInnen, die mit waren und mit denen man gemeinsam ein bisschen Wissen abknapsen konnte, war es doch vor allen Dingen auch, dass es durchaus auch einfach diese Community wieder im Fokus gerückt worden ist und dass man auch, auch wenn man hier mal abends eine Freizeitaktivität gemacht hat, durchaus mal Leute getroffen hat, die man sonst auf der Messe vielleicht nicht getroffen hat oder verpasst hat. Also auch da schön zu sehen, dass da Angebote genutzt werden und dass es sich auch noch im Abend austauschen kann.
Ja, ich kann mich da eigentlich dem Nick nur anschließen. Also das Schöne ist wirklich an so einer Red Hat Summit, dass eigentlich auch die meisten Leute so das Offene auch mitleben, man sich wirklich mit den Leuten auch unterhalten kann, egal wo sie herkommen, austauschen kann, mal vielleicht auch mal nochmal einen anderen Aspekt sieht oder hört von jemand anderem, der in einer ähnlichen Bubble lebt wie einer selber. Ja, und so von Denver und auch Colorado muss man wirklich sagen, wenn man jetzt Denver wirklich verlässt, dann sieht man wirklich erstmal wirklich, wie schön hier alles ist.
Ja, dem kann ich mich anschließen. Also ich bin ja der Meinung, dass der absolute Mehrwert von so einer Konferenz halt eben auch einfach ist, die Leute sehen zu können. Also zwischen den Leuten, die hier coole Dinge tun, und uns liegen üblicherweise 9000 Kilometer. Und das ist schon nett, wenn man über so eine Konferenz läuft und dann trifft man halt einfach Leute wie Matthew Miller, der das Fedora-Projekt leitet, oder Maureen, oder eben so Leute wie Neil Gompa, den ich seit Jahren irgendwie übers Internet verfolge. Und dann sieht man sich auf einmal und kann einfach mal Hände schütteln und kann sich mal austauschen. Und das ist echt total wertvoll. Und abseits der Konferenz ist es natürlich hier auch echt sehenswert, und ich denke da auch sehr gerne an unseren Ausflug gestern, der dann in einer Spielhalle mündete. Und
also Arcade, nicht Spielhalle, wie man das irgendwie so in Deutschland kennt.
Stimmt, ja, nee, okay, das müssen wir natürlich näher spezifizieren, Arcade-Halle. Und das war so eine Art Mini-Vegas, und ich glaube, ich habe noch nie so viel RGB-Beleuchtung, extrem laute, blinkende Gerätschaften und verschiedene Spielkonzepte gesehen, und insbesondere das Koop-Armbrust-Zombie-Wegschießen mit dir, Enrico, das wird mir sehr intensiv in Erinnerung bleiben. Und ich rede hier nicht von Prozessen in einem Pod. Und natürlich die japanische Tanzanlage, die hat auch einen ganz besonderen Platz in meinem Herzen bekommen.
Also wenn ich jetzt eine Armbrust irgendwo sehe, dann weiß ich auf jeden Fall, wir beide sind bereit für die Apokalypse und können auf jeden Fall locker zwei Level miteinander überstehen.
Auf jeden Fall. Also wenn AMC das nächste The Walking Dead Spin-off plant, just call us.
Ja, ich kann mich dem nur anschließen. Also das Summit war wirklich gut durchdacht. Da muss man ja auch einen großen Dank mal an das Red Hat Event Team rausschicken, weil die haben wirklich für jeden was dabei gehabt, ob C-Level Executive oder man wirklich nur Labs machen wollte, Hands-on oder Keynotes sich bestaunen möchte, gab für jeden was dabei, und die haben das auch wirklich ausgewogen, glaube ich, alles durchdacht. Das ist eine enorme Leistung. Und ja, ich freue mich jedes Mal wieder auf dem Summit zu sein. Und Denver selber, Colorado, ist eine sehr schöne Landschaft. Also wir fahren hier gerade so einen Pass runter, und die Schluchten und das Tal, das ist atemberaubend. Ein bisschen wie bei Herr der Ringe, muss ich sagen. Sehr schön hier.
Ja, und ich habe mich auch die Tage da drin verloren, wen man alles treffen kann. Neue Gesichter, aber auch vor allem, also Menschen, die ich übers Internet kenne, von letztem Jahr, von der Summit. Wir hatten Red Hat Accelerators Abend in der Bowlingbahn, das war wunderbar. Und ich hatte auch das Vergnügen, mit ein paar Kollegen in eine Sportsbar zu gehen, als gerade ein NFL, also ein Hockeyspiel lief. Der Hintergrund war, den Abend zuvor hatte das, war es, ich glaube, Baseball-Team von Denver, wo wir jetzt gerade sind, haushoch verloren in der Heimstadt. Und die Stimmung war vorab deswegen gedrückt. Und in diesem Hockeyspiel hat auch wieder Denver gespielt gegen Dallas, glaube ich. Und dann in der Verlängerung noch ein Tor geschossen und haben dann gewonnen. Und ich sage mal, ich bin Norddeutscher, kein Fußballfan. Ich kenne das gar nicht, diese Aufregung. Aber der ganze Laden ist explodiert, als das Spiel dann für die Stadt gedreht wurde. Also Wahnsinn.
Ich glaube, da mache ich den Abschluss. Für mich war das Highlight auf der Konferenz hinter mal in die IT, also hinter die Kulissen von Marken, Unternehmen oder Brands zu schauen, die man kennt. Wenn man schon mal, also im IKEA waren wir alle schon mal, aber da mal auch zu verstehen, was für coolen Scheiß die auch in der IT machen, was die sich da aufbauen und wie fortschrittlich in der IT auch Unternehmen sind, die für Möbel beispielsweise bekannt sind. Mhm. Das ist hochinteressant, dann einen Einblick zu kriegen, weil ja, im IKEA selber weiß ich nicht, was die, ob die ihr Netzwerk automatisieren oder nicht, aber wenn man da mal hinterschaut, sieht man vielleicht auch den Laden, die Marke, die Produkte wieder ein bisschen anders. Denver, Colorado an sich, wunderschöne Landschaften, wenn man rausfährt, wenn man in Downtown ist. Ja, es gibt viele unterschiedliche Biersorten, das ist auch ganz interessant. Ansonsten ja, absolut die Rocky Mountains, krass, wirklich krass.
Ja, also für mich ist das auch eben der Teil, dass wir diesen großen Austausch haben. Ich meine, sehr vieles von dem, was Christian und ich als Gespräche haben, das haben wir euch als Aufzeichnung bereitgestellt. Seid uns nicht böse, wenn es ein bisschen so aussieht, als würden wir euch damit zuspammen. Aber es waren halt wirklich sehr viele Dinge, die wir da haben besprechen können und da mitnehmen können. Wenn ihr da gewillt seid, hört euch da gerne nochmal den O-Ton an. Das sind immer kleine extra Episoden. Dementsprechend schaut einfach im Feed vorbei bei Focus on Linux oder Focus on DevOps. Absolut atemberaubend und ich finde das immer großartig. Also Amerika ist ein so, also beziehungsweise die Vereinigten Staaten hier, das ist einfach so unfassbar groß und abwechslungsreich. Und ich finde, wenn man in der Stadt selbst ist, dann ist das schon, also zumindest für mich, ein einigermaßen der Kulturschock. Da sind irgendwie Hochhäuser, da passieren irgendwie Dinge. Da ist alles sehr schnell und doch anders und manches auch im Slang, was man dann, wo man sich irgendwie auf das Englisch auch nochmal einstellen muss. Aber wenn man hier halt rausfährt, wie viel Fläche das ist, was hier an Natur irgendwie stattfindet, das ist wirklich unglaublich und da freue ich mich jetzt am meisten darauf, mit euch hier nochmal durch die Rockies zu gehen, zu gucken, ob wir uns hier nochmal so das ein oder andere mal kurz verlaufen, aber nicht zu lange und dann eine schöne Fahrt zurück genießen. Dementsprechend, ja, lasst uns gerne ein bisschen Kommentare da, was ihr dazu meint, ob ihr wir das im nächsten Jahr nochmal genauso machen sollen, wie ihr auch die Event-Interview-Formate findet, ob das was ist, was euch was bringt oder ob ihr da Ideen habt, wie wir das auch für euch noch besser gestalten können. Das könnt ihr gerne entweder im Podcatcher eurer Wahl, wo ihr die Kommentarfunktion habt, loswerden. Das könnt ihr unter Focus on DevOps oder focusonlinux.podigy.io loswerden oder ihr schreibt uns einfach eine Mail an podcast@sva.de.
Genau, ansonsten auch gerne auf Social Media den Hashtag der Episode benutzen. Da richten wir uns einfach auch mal an das, was Red Hat benutzt. Das wäre der Hashtag Red Hat Summit. Auch da gerne in die DMs sliden. Und ja, hat sehr viel Spaß gemacht. Es ist ein sehr schöner Abschluss für diese sehr schöne Woche. Ich habe sehr viel für mich mitgenommen. Immer wieder gerne.
So machen wir das. Bis dann. Ciao.
Ciao.